Der Büchermarkt für junge Leser, heute mit den Kritikern Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen im Studio und Tanja Lieske am Mikrofon. 4 neue Frühjahrsbücher wollen wir Ihnen heute vorstellen. Autoren aus Schweden, Spanien und Deutschland sind dabei. Ein Kinderbuch, eine Gespenstergeschichte und zweimal wird es zeitgeschichtlich. Beginnen möchte ich mit Carlos Ruiz Zafón, Erfolgsautor aus Spanien. Sein Roman »Der Schatten des Windes« stand auch bei uns in Deutschland sehr lange auf den Bestsellerlisten. Was nicht so bekannt ist, Carlos Ruiz Zafón hat als Autor für Jugendbücher begonnen und sein allererstes Buch trägt einen Titel, der ganz ähnlich ist wie »Der Schatten des Windes«, nämlich »Der Fürst des Nebels«. 1993 geschrieben, bei uns in Deutschland jetzt in einer neuen Übersetzung erschienen von Lisa Grüneisen. Eine Gespenstergeschichte. Was steht drin, Silvia Schwab?
England, 1943. Max, der ist 13 Jahre alt, der zieht mit seiner Familie, seinen beiden Schwestern und Eltern an ein kleines idyllisches Dorf an der Küste. Sie ziehen dort in ein Haus mit Vergangenheit, mit mysteriöser Vergangenheit. Und diese Vergangenheit holt sie eigentlich auch sofort ein. Im Sinne von einer geheimnisvollen Katze, von Schränken, aus denen Geister heraussteigen, von einem Figurengarten hinter dem Haus. Die Steinfiguren fangen irgendwann auch an zu leben. Und das alles kommt aus der Vergangenheit, wie sich sehr bald herausstellt. Sie lernen nämlich einen alten Leuchtturmwärter kennen, der erzählt ihnen weitere mysteriöse Geschichten von einem Kind, das ertrunken ist, von einem schlimmen Autounfall. Und es gibt da auch noch ein Schiff, das gesunken ist vor 25 Jahren und das nun wieder aus den Fluten aufsteigt. Also man kann sagen, 270 Seiten, das totale Fantasy-Horrorprogramm.
Jetzt ist das ja wirklich ein Autor von Rang und Namen, über dessen Jugendwerk wir uns beugen. Merkt man denn schon das geballte Talent, Herr Spreckelsen?
Also man merkt deutlich, in welche Richtung er später gehen wird. Was ich beachtlich finde hier ist, wie er es schafft, die Regeln des Genres gleichzeitig anzuwenden, wie auch eigentlich bis zur Kenntlichkeit zu dehnen. Das heißt, wir haben hier einen Roman, der in einer Weise vom Horrorfilm lebt, dass er lächelnd jeglicher Logik spotten kann und wunderbar alles ad absurdum führen kann, was man vielleicht erwarten würde an Stringenz, an Handlung, an Dingen, das eines aufs andere folgt. Er spielt einfach mit dem Genre und er hat einen Höllenspaß dabei.
Das Thema ist ja eigentlich ein Faustuspakt. Es geht um den Verkauf der Seele gegen den berühmten Wunsch, den man frei hat. Ist es gut gelöst?
Ja, ich sehe das etwas anders. Sie sagten, Tilman Spreckelsen lächelnd. Also ich habe dieses Buch sehr ernst genommen. Das mag jetzt meine Lesehaltung zu diesem Buch sein. Und ich finde es gerade darum, weil ich es ernst genommen habe, ja, gar nicht gut gemacht, weil es in meinen Augen eigentlich die ganz bekannten Horror-Motive wiederbringt, die wir also natürlich danach, es liegt 20 Jahre zurück, dass das Buch erschienen ist, noch sehr viel häufiger gelesen haben, die wir aber aus vielen, vielen alten Romanen kennen. Und ich finde, das Buch ist sprachlich sehr mittelmäßig. Also pathetisch und mit Vergleichen, die, wenn man sie jetzt zitieren würde, denke ich einfach ja gar nicht überzeugend sind. Es ist kitschig auch ein bisschen. Die ganze Geschichte ist auch nicht, ja gut, die Wahrscheinlichkeit ist nun jetzt nicht das Thema wirklich. Es kommt auch noch eine kleine Liebesgeschichte rein. Also ich habe das Gefühl, da hat jemand mal so richtig alles in einen Topf gepackt und umgerührt und ja, was herauskommt, ist so ein bisschen Fastfood, aber nicht wirklich ein leckeres Essen.
Sprachlich mittelmäßig, strenger können Kritiker kaum werden. Was sagen Sie denn dazu, Herr Spreckelsen?
Ich finde es literarisch und sprachlich miserabel. Da muss man überhaupt gar nicht drüber reden. Aber darum geht es bei dem Buch überhaupt nicht. Sondern ich habe hier mir einen Autor vorgestellt, einen noch sehr jungen Autor, als er das schreibt, der sehr, sehr viel ins Kino gegangen ist und der einem Bombardement von Horrors, Blätterfilmen ausgesetzt ist. Einzelne Szenen in dem Buch kann man eins zu eins aus Filmen wiedererkennen. Also auch die Scream Queen kommt absolut zu ihrem Recht. Und in dieser Weise und in dieser Verdichtung, muss ich sagen, habe ich das Buch mit großem Vergnügen, aber ganz bestimmt nicht ernsthaft gelesen.
Hat sich jemand gegruselt von Ihnen beiden?
Ehrlich gesagt nicht. Also mir ging es eher wie, ja, mir kam es manchmal vor wie eine Mischung aus Enid Blyton, diesen Kinderbandengeschichten und ein bisschen Rosamunde Pilcher mit Grusel gemixt. Also Grusel war bei mir nicht.
Zur Hälfte durchgefallen. Der Fürst des Nebels von Carlos Ruiz Zafón in einer Übersetzung von Lisa Grüneisen, erschienen bei S. Fischer. 300 gebundene Seiten kosten 16,95 Euro. Wir kommen zu Peter Pohl. Ich mag dich, Anton, ist die Geschichte einer Kinderfreundschaft. Peter Pohl, ein sehr angesehener Kinderbuchautor aus Schweden, Jahrgang 1940. Zweimal ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, zuletzt 1995. Die Geschichten von Peter Pohl sind sensibel und problembeladen, gilt das auch für sein neues Buch, Tilman Spreckelsen.
Das gilt unbedingt. Wir haben es hier zu tun mit einem Jungen namens Anton, der in die 4. Klasse der Grundschule geht, in einem kleinen schwedischen Ort. Und dieser Anton ist beliebt, er ist erfolgreich, er ist ein toller Fußballer, er ist angenehm in seinen Umgangsformen und er hat ein dunkles Geheimnis, aber das stellt sich erst sehr spät raus. Im Mittelpunkt steht die Freundschaft zwischen Anton und Jojo. Jojo ist ein Kind aus seiner Klasse. Und während Jojos Hintergrund von einer heilen Familie bestimmt ist, kriegt man bei Anton eigentlich überhaupt nicht mit, wie ist da der familiäre Hintergrund. Er verrätselt das auch, er hält es sehr geheim. Und irgendwann kommt es dann zum Knall und davon handelt eigentlich das Buch und wie man hinterher miteinander umgeht.
Ihre Reaktion, Frau Schwab?
Ich habe dieses Buch mit ganz, ganz großer Freude gelesen, weil eben Peter Pohl so ein Autor ist, der so intensiv erzählen kann. Immer bleibt ein kleines Rätsel über. Der steigt sozusagen in das Innere seiner Figuren. Und das hier ist hier ganz genauso. Und es gibt ja zum Schluss zusätzlich zu diesem großen Geheimnis, das Anton mit sich rumträgt, und das auch für Jojo dann auch sehr traurig ist zu erfahren. Und es ist auch enttäuschend. Das ist ja auch eine Freundschaftsgeschichte und sie hat lernt viel über ihre eigenen Gefühle. Aber dann kommt ja auch ein Geheimnis nachher heraus, das so wunderbar zart ist, das einen so zum Schluss lächeln macht, dass man ja gar nicht weiß, soll man erzählen oder nicht, wie sich das zum Schluss noch auflöst.
Wollen Sie sich nicht lüften, das Geheimnis?
Ja, ich lüfte es gar nicht so gerne, aber gut. Wir halten von Anfang an Jojo, den Erzähler, für einen Jungen. Und es stellt sich ganz am Schluss auf der letzten Seite heraus, dass Jojo ein Mädchen ist. Und da kann man ja fast zum Schluss das Buch nochmal neu lesen, weil man alle Bemerkungen, Beobachtungen auch über Jungen und Mädchen jetzt noch einmal ganz neu gewichten und lesen kann. Und das ist wirklich ein großer Kunstgriff.
Jojo gibt uns Rätsel auf. Anton hat ein richtiges Geheimnis. Zerrüttete Familie, trotzdem, das klang schon an, hat er ganz tolle Umgangsformen, ist sehr sensibel, kann sich gut in andere Kinder reinfühlen, entschärft auch mal kritische Situationen. Wie glaubwürdig ist diese Figur, Herr Spreckelsen?
Ich finde die Figur ungeheuer glaubwürdig, genau weil eben die Gefahr aufgezeigt wird, die aus diesen guten Umgangsformen, die vor allem aus dem von Ihnen angesprochenen Einfühlungsvermögen erwachsen. Denn das verführt ihn. Das verführt ihn dazu, mit Menschen zu spielen auf der einen Seite und auf der anderen Seite niemandem, absolut niemandem zu vertrauen. Also auch den Menschen, die sich ihm wirklich mit sehr warmen Gefühlen nähern, die die Arme weit für ihn öffnen, auch denen kann er nicht vertrauen. Und das ist das eigentlich Traurige an diesem Buch.
Wie getröstet verlassen denn Kinder dieses Buch?
Ich glaube, sie können es getröstet verlassen, unter anderem auch wegen dieses Kunstgriffs, der zum Schluss noch einmal ja lächeln macht, sagte ich vorhin. Man freut sich plötzlich, man hat noch mal eine neue Erfahrung gemacht mit diesem Buch. Was ganz wichtig ist, ist ja auch die Erzählhaltung. Diese Du-Erzählhaltung, es ist eine Ich-Erzählung, trotzdem erzählt Jojo fast dauernd du, Anton. Also nicht er, Anton macht jetzt diesen jenes, sondern du, Anton, tust das. Du bist da, du bist hier. Und das dadurch entsteht so eine Nähe zwischen diesen beiden. Eine Nähe, die tröstlich ist, auch wenn man weiß, dass sie irgendwann verloren geht. Aber diese Nähe und diese Freundschaft ist möglich.
Mhm. Vielleicht noch ein Wort zur sprachlichen Qualität dieses Romans.
Also ich würde mich da gerne anschließen. Diese Form der direkten Anrede des Anton ist ausgesprochen glücklich gewählt, weil ja damit nicht nur, was Sie angesprochen haben, Frau Schwab, gewährleistet wird, dass da eine Beziehung da ist und weiterhin besteht, sondern auch natürlich der Schmerz weitergetragen wird. Dieser Schmerz, Jojo kann nicht von Anton lassen. Und das mit dieser direkten Anrede, mit diesem Brief an jemanden, der längst entschwunden ist, der die Stadt verlassen hat und am Ende noch eine weitere Lüge aufgetischt hat, wo er denn jetzt sei, ja. Das ist schon bedrückend und schön zugleich.
Wir haben es ja auch mit einem intakten Elternhaus zu tun. Jojo lebt ja in einer ganz intakten Familie. Wie war das für Sie?
Also das ist schon ein ganz besonders toller Vater. Also ich glaube, solch ein Vater würde sich jedes Kind, das dieses Buch liest, wünschen. Der Vater, der eben nicht verurteilt, als er merkt, dass Anton gestohlen hat. Der nicht selber die Polizei ruft oder selber mit dem Kind schimpft, sondern Jojo sagt zum einen, dass dieser Junge für dich gestohlen hat. Das war eine Liebeserklärung an dich, ja? Damit tröstet er sie schon mal. Und zum Zweiten, nicht ich werde mit dem Jungen reden, sondern du musst das tun. Also dieser Vater, der dann zum Schluss seine letzte vierte Tochter auf dem Schoß hat, der hat vier glückliche Kinder.
Hat er offenbar. Und gleichzeitig finde ich eben wunderbar, dass dieser Vater nicht perfekt ist, überhaupt nicht perfekt. Ganz zu Anfang etwa wird er gezeigt, da kommt Anton und sagt, Jojo muss unbedingt mit mir in den Fußballverein gehen. Und da wird der Vater knurrig und bockig und lässt sich
mühsam
überreden.
Ja, aber doch, weil Jojo eben ein Mädchen ist. Das weiß man ja erst hinterher.
Ich glaube nicht, dass es nur, also ich glaube, da missverstehen Sie den Grad der Emanzipation in Schweden. Also auch dort gehen Mädchen in den Fußballverein.
Peter Pohl, Anton, ich mag dich. Aus dem Schwedischen übersetzt von Birgitta Kicherer. Karl-Hanser Verlag, 138 Seiten gebunden, 12,90 €. Nach Deutschland, in die Zeitgeschichte. Und das bedeutet, ja, nach einem kurzen Mauerexkurs, den wir letztes Jahr hatten, meistens doch immer noch das Thema Nationalsozialismus. Die Augenzeugen werden weniger. Das Thema ist längst übergeben an die nächste und übernächste Generation. Und die beschäftigt sich ja meistens damit, wie wird Nationalsozialismus in den Familien behandelt und besprochen. Jürgen Seidel, Jahrgang 1948, macht das anders. Blumen für den Führer spielt nämlich ganz in der betreffenden Zeit, 1936, Olympiade in Berlin. Das ganze Land ist im Begeisterungstaumel. Welche Geschichte erzählt uns der Autor Sevier Schwab?
Im Mittelpunkt dieses Romans steht Reni. Reni ist 15 Jahre alt, sie ist schön, sie ist intelligent, sie ist fantasievoll. Ein Engel wird sie immer wieder genannt. Diese Reni lebt in einer Art Waisenhaus oder Pensionat. Sie ist weise und sie träumt davon, Ärztin zu werden. Ihr Gott ist Albert Schweitzer, beziehungsweise ihr zweiter Gott ist Adolf Hitler. Und diese Reni wird nun ausgesucht, dem Führer bei der Eröffnung der Olympiade in Berlin einen Blumenstrauß zu überreichen. Und das, weil sich herausstellt, dass sie nämlich die uneheliche Tochter eines Adligen ist, der in der Nähe wohnt. Und da beginnt plötzlich das große Rad der Geschichte, sich hineinzudrehen in Lenis Leben. Und sie muss aufspringen. Sie springt auf und wird innerhalb von 4 Wochen in dieser Zeit der Olympiade von einem Waisenkind zu einer zentralen Figur der Berliner Haute-Volée. Also man könnte sagen, es ist eine Aschenputtelgeschichte. Und da wird dieses Aschenputtel zur Kultfigur, weil sie so schön ist, der ganzen Nazi-Elite in Berlin. Daneben gibt es noch eine weitere Handlung parallel. Ein junger Knecht, Jockel, der auch in der Nähe dieses Heimes lebt. Er ist verliebt in Reni, sie in ihn, aber nur so ein bisschen. Und er flieht von zu Hause, weil er die Schinderei nicht mehr aushält und befindet sich eben am Schluss des Romans auf einem Schiff in die USA.
Eine Aschenputtelgeschichte, sagen Sie, die uns in die innersten Zirkel der Macht bringt. Ist das anziehend, gefährlich, abstoßend, Herr Spreckelsen?
Es geht dem Autor ja offensichtlich um etwas. Er will ja was darstellen. Sein Anliegen ist, verständlich zu machen, verstehbar zu machen, warum junge Menschen in der Nazizeit eben dieser Ideologie verfallen sind. Das ist redlich, das ist schön, wenn das jemand macht. Was mich massiv gestört hat, war, dass dann ein Versuchsanbau hingestellt wird, wie er eigentlich einer Schmonzette entstammen könnte. Also da ist dieses überirdisch schöne Mädchen, alle verfallen ihr sofort. Und Waisenhaus alleine reicht nicht, dann muss sie auch noch die Grafentochter sein. Das muss ich sagen, wenn das Anliegen sein soll, irgendetwas verständlich zu machen, indem man einen absoluten super Sonderfall konstruiert, dann übersteigt das mein Einfühlungsvermögen.
Die Frage ist, er bringt uns ins Zentrum der Macht und er bewertet es nicht pädagogisch, sondern er macht das auf diesem Unterbau, ja, dieser Grafengeschichte. Fehlt da was? Kann man das so machen? Darf man das so machen? Kann man den jungen Lesern so viel zutrauen oder werden die auch verführt?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, was Tilman Spreckeln ja eben ansprach. Es geht um etwas. Der Autor will uns etwas zeigen. Und um was geht es? Es geht um Sprache. Es geht darum, wie Sprache manipuliert, die Menschen manipuliert und wie die Menschen sich durch Sprache manipulieren lassen. Und das vor allem ein Beispiel dieses Vaters, der ja immer wieder Reni mit diesen Tiraden über ihre Aufgabe und ihre Zukunft und auch die Waisenhausleiterin übrigens und das deutsche Volk und die Kultur und endlos, wie eine Tirade über sie wirft. Das Kind versteht sehr vieles davon nicht. Sie weiß nur, da ist irgendwas Großes, Wichtiges, eine Aufgabe. Und der Autor möchte, dass die Leser das selber merken. Er gibt keine Hinweise, da kommt keine Kritik von irgendeiner Figur. Aber damit die Leser es doch bitte auch wirklich merken, setzt er meiner Meinung nach da zu viel drauf. Also da dreht er die Schraube zu scharf und mir kommt diese Sprache eben sehr häufig auch unecht und zu pathetisch und demonstrativ vor.
Naja, es ist ja nicht nur die Sprache. Also Sie haben vollkommen recht, diese Überredungsszenen gibt es und die Vorstellung, dass ein einziges heute 15-jähriges Kind oder Jugendlicher sich davon irgendwie großartig angezogen fühlen sollte, finde ich etwas grotesk. Es geht aber noch weiter, um ganz sicher zu gehen, dass niemand diesem Kult verfällt, stellt der Autor auf die allererste Seite eine vollkommen groteske Szene, indem er also die Kinder Reliquien des Führers betrachten lässt, unter denen also noch seine
Fingernägel
sind, das ist noch das Unappetitlichste, dann haben wir auch noch die Haare und so. Dann haben wir Dreck von der Straße, wo der Führer, der hier überhaupt nur immer nur der Führer heißt, was mich dann doch etwas nervt, lang gegangen ist. Diese Dinge, man hat es auf der einen Seite zu tun mit einer deutlichen Absicht, genau wie Sie sagen, Frau Lieske, dieses ich will nicht ausgesprochen werden und gleichzeitig wird das ständig mit einer Zeichenhaftigkeit zugestellt, die dann wiederum so intensiv ist, dass man fast sich fragt, was will der Autor eigentlich?
Renata, der Name, also die Wiedergeborene nennt sie sich oder soll sie sich nennen, wie das neue Reich, das wiedergeboren ist.
Ja, klar.
Also hochsymbolisch und sehr, sehr ja, high level.
Aber jetzt vielleicht doch zur Ehrenrettung dieses Autors. Der Nationalsozialismus hat Krieg zuerst mit der Sprache geführt. Und das wird doch sehr deutlich in den Dialogen und durchaus auch kunstvoll deutlich. Denn in der Tat spricht der Vater ja in Phrasen, die seine Tochter nicht versteht. Aber der Leser versteht es natürlich.
Ja, aber ich habe doch den Eindruck, dass das zu stark ist. Also ich glaube nicht, dass Väter mit Töchtern, die sie vor 3 Tagen erst kennengelernt haben, zum ersten Mal gesehen haben, dass die mit denen so gesprochen haben. Warum überhaupt in diesem Augenblick? Dieser Vater nutzt ja auch diese Tochter total aus. Ja, er benutzt sie für seine Zwecke dort in Berlin. Er erhofft sich, mit ihrer Hilfe da vielleicht in irgendeiner Weise politisch aufsteigen zu können. Also, ja, ich kann mich mit dieser Sprache nicht anfreunden.
Zumal es ja noch weitergeht. Wenn ich dem Autor die ganze Grundkonstruktion nicht abkaufe, warum soll mich dann seine Sprache beeindrucken? Oder warum soll das, was er dann mit der Sprache versucht, mich in irgendeiner Weise noch zurück ins Boot holen, was ich spätestens in dem Moment verlassen habe, wenn sich rausstellt, dass die Schwester des Grafen dann aus Ärger darüber, dass ihr Bruder sich nicht zu seiner Tochter bekennen will, dem Grafendasein entflieht, nach Berlin geht, ganz furchtbar arm wird, nur um dieses Mädchen aufziehen zu können. Also spätestens da sträuben sich einem die Haare.
Ganz kurz bitte noch beantworten, ist es ein Buch, das Kinder auch verführen könnte oder Jugendliche verführen könnte, diese Zeit doch toll zu finden in all ihrem Glanz und Glamour, der ja sehr deutlich geschildert wird?
Ich wüsste nicht wie.
Nein, die Sorge habe ich nun wirklich nicht.
Jürgen Seidel, Blumen für den Führer, CBJ Verlag, 432 Seiten, 16,95 Euro. Kirsten Boje ist heute unsere letzte Autorin, 1950 in Hamburg geboren. Mir hat sie mal gesagt, Hamburg sei ihre Stadt, sie wollte nie woanders leben. Kirsten Boje wird in diesen Tagen 60 Jahre alt, ist mit rund 80 Büchern eine der präsentesten Autorinnen für Kinder und Jugendliche. Vielen gilt sie sogar als die Nachfolgerin von Astrid Lindgren. Sie hat realistische und fantastische Geschichten geschrieben, zeitgeschichtliches immer sehr nah an der Lebenswelt ihrer Leser. In ihrem neuen Jugendroman Ringel, Rangel, Rosen wird diesmal sehr schmerzlich deutlich, dass sie Hamburgerin ist. Worum geht es, Tilman Spreckelsen?
Das Buch setzt ein mit einem wunderbaren Sommer, der geschildert wird. Wir haben es mit einer Protagonistin zu tun, die ungefähr im Alter ist, mit dem Kirsten Beuer auch 1961 gewesen ist. Sie lebt in einer Siedlung, in einer Barackensiedlung, sehr dicht an der Elbe, und das erweist sich als Standortnachteil, etwa ein Vierteljahr später, als die große Hamburger Flut kommt und über Nacht also alles weggespült wird. Das ist die äußere Dramatik in dieser Geschichte, also das Paradies, aus dem sie vertrieben wird. Die innere Dramatik ist die, dass sie, dass dieses Mädchen Karin feststellen muss, dass ihre Eltern offenbar die Zeit der Nazi-Herrschaft nicht ganz so in der Opferrolle überstanden haben, wie sie das immer geglaubt hatten, wie die Eltern das immer dargestellt haben. Und so entwickelt sich allmählich parallel zu diesem Umzug, parallel zu dieser Neuorientierung im äußerlichen Leben, auch eine Neuorientierung dieses erwachenden, pubertär erwachenden Mädchens in Bezug auf die eigene Familiengeschichte.
Großen Raum nimmt natürlich die Schilderung des Hochwassers, des Hamburger Hochwassers von 1961 ein. Wir wussten immer, dass es eine Katastrophe ist, aber so eine Schilderung habe ich noch nicht gelesen. Wie ging es Ihnen damit, Frau Schwab?
Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, das ist gerade, wenn wir dieses Buch neben den anderen sehen, über die wir jetzt gesprochen haben, da sieht man noch einmal, wie Literatur, ich sage jetzt mal ganz technisch, funktioniert. Was gute, eindrucksvolle Literatur ist. Das ist nämlich nicht die Opulenz der Beschreibung, das ist nicht die Interessantheit der Ideen, sondern das ist die ganz klare, deutliche, eindringliche Schilderung in kurzen Sätzen, in kleinen Bemerkungen, in Nebensätzen kommt da so viel rüber bei dieser Flut oder auch vorher in dem Kapitel über diese Kindheit, wo nur in Nebensätzen gezeigt wird, was für eine Hierarchie herrscht in dieser Familie oder welche Vergangenheitsdinge könnten da hochkommen. Das finde ich einfach großartig geschrieben. Also schreiben lernt man bei Kirsten Boye mal wieder, ist nicht nur schreiben, sondern ist vor allem auch aussparen und dadurch die Fantasie des Lesers anregen.
Sie haben vorhin erwähnt, wie sehr in dem vorigen Buch, wie sehr doch Sprache zur Manipulation eingesetzt wird. Hier finde ich ganz wunderbar, wie generell Medien ihre Janusköpfigkeit zeigen. Da wird also ein Fernseher angeschafft und eindeutig für die Familienunterhaltung angeschafft, 1961. Und dass die Nachbarn kommen können und die Familie Hesselbach sehen können. Gleichzeitig wird das aber sozusagen der Spaltpilz, in dem dort über den Eichmann-Prozess in Jerusalem berichtet wird. Das heißt, dass die Fragen, die sich dann anschließen, liefert eben dem Mädchen die Möglichkeit.
Sehr deutlich, denke ich, wird auch der Generationsbruch, der um 1968 rum geschah. Der wird ja aus der Sicht eines sehr jungen Mädchens erzählt. War das für Sie schlüssig, Frau Schwab?
Ja, absolut schlüssig. Es wächst ja ganz langsam heran bei dieser Karin, dass sie misstrauisch wird. Was ist passiert im Dritten Reich? Sie möchte über ein Buch sprechen, das von Judenkindern erzählt. Die Mutter weiß das von sich. Sie sieht, dass eben Fotos aus dem Album, aus dem Familienalbum gerichtet worden sind. Sie traut sich nicht zu fragen. Also die Vergangenheit, der Krieg ist eigentlich ein Tabu. Aber zugleich entsteht da eine dauernde Aggression, die liegt in der Luft. Und diese Aggression, die in der Luft liegt, führt zu ihrer Renitenz, immer größeren Renitenz. Und daraus, denke ich mal, das sind die Wurzeln der 68er.
Ein großes Buch.
Ja.
Unseren Dank, unser Kompliment, unsere Glückwünsche an Kirsten Boye. Ihr Buch Ringel, Rangel, Rosen ist erschienen in ihrem Hausverlag Friedrich Oetinger in Hamburg. 192 Seiten gebunden, kosten 14,95 Euro. Alle Autoren, Verlage, Preise und Übersetzer, wie immer auch im Internet, unter www.deradio.de/literatur. Am Mikrofon des Büchermarkts für junge Leser war Tanja Lieske.